Hey, ihr hört gerade die dritte Folge von Liebe. Ich bin Sarah. Vor ein paar Monaten habe ich mit der ersten Folge etwas losgetreten, das mir immens viel bedeutet mittlerweile und auch schon eine ganz schöne Reise hinter sich hat. Daher beginne ich mal mit einer kleinen Recap. In diesem Podcast will ich über den ganz speziellen Zugang zu der Liebe zu Dingen und Menschen und Handlungen sprechen, die jeder Einzelne von uns entwickelt. Anne und Donna haben mir in den letzten Folgen erzählt, wie sie zu ihrer Kunstform gekommen sind, was sie damit verbinden, wo es Schwierigkeiten gab und warum ihre Leidenschaft ihnen so sehr am Herzen liegt. Opernsängerin Anne und Rap-Artist Donna. Auf den ersten Blick irgendwie zwei ganz schön verschiedene Welten. Bei näherer Betrachtung kreuzen sich dann doch ihre Wege ganz schön oft. Vor allem, wenn es darum geht, die eigene Profession zu revolutionieren und sie für alle Menschen zugänglich zu machen. Man könnte sie schon fast Advokatinnen ihres Gebiets nennen. Beide haben nämlich eine ganz klare Vorstellung davon, was sie an den Tisch bringen und was nicht. Auch wenn ich beiden auf gar keinen Fall einen hart erkämpften Weg absprechen möchte, so ist es doch so, dass nicht alle Menschen mit so einer klaren Liebe zu einer Profession gesegnet sind. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Job oder Beruf, denn das ist für mich ganz klar was anderes. Man kann mit meiner Definition einer Profession natürlich auch Geld verdienen, doch die meisten müssen in ihrer, Achtung, fette Gänsefüßchen, Freizeit, dann die Zeit für das aufbringen, was ihnen wirklich etwas gibt, wenn sie das denn überhaupt schon gefunden haben. Und darauf möchte ich in dieser Folge auch hinaus. Die Vorstellung, einen Job zu haben, der uns erfüllt und auch nach 30 Jahren Ausübung noch nicht auf die Nerven geht, ist irgendwie schon lange outdated. Immer mehr Menschen arbeiten in verschiedenen Bereichen gleichzeitig und würden am liebsten noch mehr unter einen Hut bringen. Da zähle ich mich definitiv dazu. Ich habe über 4 Jobs und echt unzählbar viele Hobbys, die ich alle ja mal mehr, mal weniger auch ausführe. Aber so ist es nun mal. Ja, ich habe mir das nicht ganz so ausgesucht. Das kam einfach. Das ist so zustande gekommen. Ich habe viele Sachen, die mich einfach interessieren. Ich unterrichte gerne Yoga. Ich berate gerne Leute in der Schule, in der ich arbeite. Ich arbeite extrem gern bei Radio Orange. Und ja, handle mich eben so durch mein Leben durch. Aber das ist nun mal meine Realität und die teile ich mit ganz vielen anderen Menschen. Und woran es dann bei vielen eben scheitert, inklusive mir, ist, dass dann ein ziemlich frühes Burnout dann entsteht, aufgrund von zu hohen Erwartungen an sich selbst, aber auch von den Menschen aus dem Umfeld, das einen umgibt, die dann zu viel von einem erwarten. Und das ist auch so, wer wir sind und was wir uns zutrauen, das ist nun mal ganz stark von unserem sozialen Umfeld mitbestimmt. Das hat man bei Anne und Alice auch gut raushören können. Falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, würde ich das Nachholen sehr ans Herz legen. Ich habe beide nach Schwierigkeiten auf ihrem Weg gefragt. Die Frage allein stellt etwas in den Raum, das mir persönlich ein großes Anliegen ist. Wenn wir über TikTok und alle anderen Lifestyle-Plattformen nachdenken, sticht etwas ins Auge. Der Weg zu Erfolg ist oft verzweigter, als er dargestellt wird. Auch die Zeiten, in denen Content früher ausschließlich perfekte Menschen gezeigt hat, in ihren perfekten Häusern mit perfektem Essen, ist Gott sei Dank vorbei. Wohin soll dieses "Wir müssen immer mehr machen" denn führen? Das ist natürlich irgendwo jetzt hier eine Kapitalismuskritik, aber damit bin ich aufgewachsen und ich finde es ist auch sehr richtig, das immer wieder in Frage zu stellen, nämlich wonach geht denn diese Jagd? Nach Glück, Wohlstand, eine dicke Pension? Alles haben können und gleichzeitig wenig dabei empfinden. Irgendwie fast schon benommen. Jeden Tag bekommen wir auf Instagram, TikTok, YouTube und anderen Medien gezeigt, wer wir nicht aller sein könnten. Das erzeugt bei vielen Menschen einen latenten Stress. Also da kann ich zumindest von mir sprechen. Das, was uns so als das Einfachste auf der Welt präsentiert wird, ist eigentlich ein langer, oft hart erarbeiteter Weg. Beziehungsweise von jemand anderem finanziert. Sehr wenige Creator legen in der Erstellung ihres Contents Wert darauf, auch genau das zu zeigen. Passt halt nicht so gut, wenn man ein Video postet, wo man auf den Bahamas mit einem Cocktail chillt und dann nicht einen Sommer-Sonne-Song im Hintergrund spielt, sondern eine abgearbeitete Stimme sagt, für diesen Cocktail habe ich gerade 15 Euro in einem überteuerten Ferienresort bezahlt, das ich mir nur deshalb leisten konnte, weil ich meine gesamten Ersparnisse auf den Kopf gehauen habe, um euch jetzt zu zeigen, wie verdammt entspannt ich nicht bin. Oder wenn jemand ein Shopping-Haul-Video macht und anstelle eines Kommentars zu der Stabilität der Nähte oder wie sich der Stoff anfühlt, spricht eine Stimme, die erklärt, dass die Sachen alle eigentlich unleistbar sind und direkt morgen wieder zurück in den Laden gebracht werden, wo sie am Tag davor gekauft worden sind. Schein und Trug. Wir alle lassen uns schnell mal davon kriegen. Schein und Trug. Wir alle lassen uns schnell mal davon kriegen. Man kann sich noch so gut davor schützen wollen. Social Media Detox machen und auf Achtsamkeitsretreats fahren. Früher oder später wird man wieder mit der perfekten Welt, mit diesen perfekten Menschen konfrontiert. Dazu habe ich eine Geschichte, die eigentlich eine Weisheit ist, die mir damals Anand auf den Weg mitgegeben hat. Anand ist ein Brahmane und bei ihm in Goa in Indien habe ich eins meiner ersten Yoga-Teacher-Trainings gemacht. Er stammt aus einer adeligen Brahmanenfamilie aus Badrinath, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, in den Himalayas in Indien ab. Brahmane, was? Das ist kurz gesagt so eine Art Priester aus der obersten indischen Kaste. Auch kurz zum Kastensystem. Das ist kurz zusammengefasst ein soziales System, in das Menschen eingeordnet werden. Es wird ihnen damit ein Wert gegeben und eine Position, aus der sie sich großteils nicht so gut befreien können oder gar nicht befreien können. Damit ich euch eine Idee geben kann von dem, was das bedeutet, Inder aus der untersten Kaste sind dafür zuständig, die Latrinen der Mitglieder der obersten Kaste zu säubern. Das bedeutet wortwörtlich, die Scheiße wegzuräumen. Unmenschlich und seit 1993 eigentlich verboten. Wie wir wissen, wenn Sachen reformiert werden gesetzlich, ist das eben manchmal nicht so, dass das auch direkt umgesetzt wird. Recht ist nicht Gerechtigkeit, nicht? Es dauert dann einfach sehr, sehr lange und auch bis dato gibt es Statements von Politikern, dass das nicht zur Gänze umsetzbar ist und dass es immer noch Zeit braucht, um das zu ermöglichen. Aber ja, es gibt an dem System, also am Kastensystem, zu Recht sehr viel Kritik. Doch man muss dazu sagen, dass es überall auf der Welt solche Systeme gibt. Es ist nur die Frage, wie klar wir sie wahrnehmen können. Falls euch das noch näher interessiert, findet ihr in den Shownotes einen Link. Aber zurück zu meiner Anekdote. Als ich in Indien war, habe ich in einem Dorf gelebt, das heißt Vedic Valley. Anand und seine Familie leiten das dort seit mehreren Jahren. Ein Ort, wo YogalehrerInnen ausgebildet werden und Retreats stattfinden. Anand ist weit über indische geografische Grenzen hinaus berühmt. Und jedes Jahr suchen Menschen ihn auf, um nach Rat zu fragen. Auch ich, verlorene Seele, die ich damals war, bin zu ihm gereist, um mich besser zu verstehen und mich von meinem ersten richtig schlimmen Heartbreak zu erholen. Es ist ein unglaubliches Privileg, dass ich das machen durfte. Ich kann, wenn euch das interessiert, auch gerne mal eine ganze Folge dazu machen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Anand hat gleich bei meiner Ankunft verkündet: I know you European people don't know it, but here, if you have to take a shit, you don't flush kilos of paper down the toilet, you wash yourself with water. Good for you and the froggies. Was so viel heißt wie, ich weiß, ihr Europäer wisst das nicht, aber hier werden keine Kilo Toilettenpapier die Toilette runtergespült, sondern ihr wascht euch hier mit Wasser. Das ist dann so ein kleiner Schlauch, der neben jeder Toilette ist. Und ja, das ist in ganz, ganz, ganz vielen Ländern der Welt total normal, dass man das verwendet. Und ich muss auch echt sagen, ist um einiges hygienischer. Was mein Aufhänger war, waren die Froggies, also was für gut für dich und die Frösche. Und ich war so, hä? Und genau, etwas irritiert von seinen Worten bin ich dann auf mein Zimmer gegangen, habe meine ganzen Sachen ausgepackt und habe mich da mal umgeschaut. Und es waren halt wirklich also ein einfaches Bett mit einem Moskitonetz und ein kleiner Schrank. Und das war auch schon meine Inneneinrichtung für das ganze Monat, das ich dort verbracht habe. Als ich dann die Badezimmertür aufgemacht habe, ist mir ein kleiner Frosch entgegengesprungen. Ich war irgendwie zu müde vom Flug, um mich wirklich zu erschrecken, das weiß ich noch ziemlich genau, aber ich habe dann doch die Tür wieder zugeknallt und nach etwas Zögern wieder aufgemacht, um zu schauen, was da eigentlich abgeht. und schaue und sehe mindestens 20 kleine Frösche, die in meiner Toilette ihren Aquafunpark 2.0 gefunden haben. Gewöhnungsbedürftig, aber okay. Mein westlicher, wohlstandsverwahrloster Kopf hat in dem Moment kurz gezweifelt an der Fähigkeit, dort jemals aufs Klo zu gehen, aber glaubt mir, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Aber als ich dann duschen wollte und die Vorrichtung mit so einem elektronischen Heizsystem auf einmal explodiert ist, dann war es bei mir vorbei. Ich bin mit Handtuch rumgewickelt, die Stiegen runter gerannt und direkt in Anons Arme gelaufen und habe ihm erzählt, was halt passiert ist. Und neben ihm ist sein Bruder gestanden und der hat dann mit Anon herzlich zum Lachen begonnen. Weil, ja, ich nehme an, ich war nicht die Erste, der das passiert ist. Und Anon war schon am Gehen und meinte, er wird dann später nochmal mit mir darüber reden und pipapo. Sein Bruder ist dann mit mir nach oben, um den Schaden zu richten. Also ich habe die Dusche einfach nicht richtig benutzt. Man muss zuerst so einen Thermoschalter umlegen und das macht man halt, bevor man das Wasser andreht. Das habe ich einfach nicht gewusst. I mean, good to know. Ja, war jetzt da kein Schild oder so, aber happens. Später haben wir dann alle anderen Teilnehmer getroffen und das war so eine kleine erste Kennenlernrunde. Und Anand hat das Wort erhoben und hat gesagt: Ihr habt sicher alle gemerkt, dass das hier kein Luxushotel ist. Es gibt hier keinen Whirlpool, keinen Rundum-Service, keine riesigen Zimmer. Und was hättet ihr auch davon? Ihr würdet euch oder wir würden uns in eine Version unserer Umgebung verlieben, die wir zu Hause nicht haben können. Wir würden beginnen, nach etwas zu streben, was unrealistisch ist. Er hat gesagt, dass er sich das alles leisten könnte, das hierher zu bringen, aber er würde uns wünschen, dass wir uns aus uns heraus erfahren und dass wir wirklich beginnen zu begreifen, was das bedeutet, mit uns im Reinen zu sein und Ruhe zu finden. Und er hat auch gesagt, dass uns eben diese ganzen Dinge, diese ganzen materiellen Dinge davon ablenken würden, das zu erfahren, also Ruhe und Frieden mit uns selbst. Was er dann auch noch gesagt hat, und das fand ich auch sehr inspirierend, dass wir nicht glauben müssen, dass die Menschen, die Whirlpools haben und goldene Rolls Royce fahren und sich gerade überlegen, ob die 16. Rolex den Arm schmücken soll, wirklich glücklich sind. Und dass genau jene alle Jahre zu ihm kommen, oder alle paar Jahre zu ihm kommen, um genau das zu erfahren, was wir jetzt hier diesen Monat erfahren werden, nämlich mal mit uns alleine zu sein, mit unseren Träumen und Gedanken alleine zu sein. Und er hat uns auch versprochen, dass wir glücklicher wieder nach Hause fliegen werden und nachdenklicher als nach einem Luxusurlaub auf den Bahamas. Ja, ich glaube, ganz viel Angst vor der Zukunft wird genau durch das getriggert, was Anand uns damals versucht hat mitzugeben. Ich bin absolut kein Fan von einem One-Fits-It-All-Konzept, in dem eine Lösung für alle Menschen als die richtige dargestellt wird. Aber in diesem Fall gebe ich ihm recht. Der Satz "weniger ist mehr" hat so viel mehr Hintergrund als gedacht. Wenn man sich an die schönsten Momente im Leben erinnert, sind das wohl bei den wenigsten der Kauf eines neuen Autos, der eine besonders teure Urlaub oder die neue Bag, die an der Schulter baumelt, sondern, um jetzt ein bisschen Kitsch hier reinzubringen, der schönste Sonnenuntergang mit Freunden, diese eine laue Sommernacht, diese eine Versöhnung mit jemandem, den man liebt. Oder der Moment, wo man Anerkennung bekommt für die Leistung, die man gebracht hat. You name it. Was uns verkauft wird, ist allerdings eher das Gegenteil. Trag diesen Stil, hab diese Reiseziele, sei unterwegs. Du bist zu arm, wenn du zu wenig Geld für einen Coffee to go hast täglich. Nicht diesen einen Trend nachstylen kannst, weil die Sachen im Sekundentakt viral gehen. Da werden selbst stabile Geldbörsen schwach. Hab diese extremen Hobbys, sonst bist du eine Couch-Potato. Geh feiern, raven, nimm Drogen, sei ganz nüchtern. Iss Proteine, aber keine Kohlenhydrate. Sei laut und sag, was du willst, aber bitte so, dass es niemanden verletzt oder diskriminiert. Sei leise und verhalte dich so, dass du in einer Masse untergehst. Man bekommt ständig gesagt, was man zu tun und zu lassen hat. Manchmal direkter und manchmal indirekter, je nach Medium. Auch Anand verkauft natürlich irgendwie eine Lösung, eine Idee, wie wir uns besser spüren können und unser Konsumverhalten überdenken können. Aber auch er verdient dadurch Geld. Es wäre auch völlig unrealistisch, sich von all diesen Strukturen lösen zu wollen. Wie denn auch? So ist unsere Welt nun mal organisiert. Mir persönlich hat dieser spezielle Input damals geholfen zu checken, wie sehr ich mich in diesen Wertvorstellungen verrannt habe. Dass ich das verstanden habe, hat mich aber noch lange nicht aus diesem Zustand herausgeholt. Es war mehr ein schmerzliches mir bewusst werden, wie tief, tief unglücklich ich war. Dieser Podcast beschreibt auch einen Teil dieses Weges und die Menschen, die ich auf jenem getroffen habe, die mir zeigen konnten, wie die Welt sein kann, wenn man verschiedenen Gedankenraum zum Wachsen lässt. Viele Ideen brauchen sehr viel Platz, um überhaupt erst entstehen zu können. Was wir uns selbst zutrauen, ist oft durch das bestimmt, was uns in der Kindheit widerfahren ist, wie viel wir wagen durften und was sich unser Umfeld alles selbst zugemutet hat und so weiter und so fort. Hier kommt ein kleiner Einblick in meine Kindheit, weil ich weiß, dass meine Eltern das jetzt ziemlich sicher hören werden. Ihr seid großartig und ich bin euch für alles dankbar, was ihr mir ermöglicht habt. Ihr habt immer nach euren besten Mitteln und Wissen gehandelt und ihr habt meinen allergrößten Respekt. Als ich fast 2 Jahre alt war, wurde ich von einem Hund von meiner Oma nicht nur gebissen, sondern angefallen. Sie hat ihn in Berlin auf der Straße gefunden, Poldi getauft und mitgenommen. Als wir zu Besuch waren, wurde er eifersüchtig, da er bis dato die ganze Liebe meiner Oma kassierte. Er hat sich dann in meinen Arm verkeilt und nicht mehr losgelassen. Es war recht schnell jemand da, um mir zu helfen, aber leider haben die Leute im Krankenhaus den Arm nicht richtig verpflegt und daher wurde er nach einiger Zeit schwarz. Man nennt das dann Wundbrand und das bedeutet eigentlich so viel wie Amputation. Ich wurde dann von Brandenburg nach Wien gebracht und es war wirklich, wirklich knapp. Aber sie konnten den Arm retten. Ich lag dadurch mehrere Wochen im Krankenhaus und musste immer wieder zu Kontrollen. Und so weiter, Nähte ziehen, dies, das, und es hat mich einfach massiv verstört. Bis heute wickeln sie den Kindern dank der Idee meines Vaters im AKH die Arme und Beine mit Handtüchern ein, wenn sie wie ich versuchen, die Zugänge rauszureißen, die gerade gelegt worden sind. An den Füßen braucht man nur dann Zugänge, wenn die an den Armen und Händen schon nicht mehr verwendbar sind, weil sie schon so oft verwendet wurden. Das klingt ziemlich eklig und das war es auch. Ich hatte wirklich immenses Glück und kann beide Arme heute ganz normal verwenden, so als Teaser. Aber der ungebissene Arm hat auf jeden Fall mehr Kraft als der andere. Das ist jetzt irgendwie auch das geringste Übel, denn was aus der gesamten, hier stark verkürzten Geschichte resultierte, ist so eine Angststörung, wie sie nicht schlimmer sein kann. Man nennt das auch Kanophobie. Also ich habe andere Tiere auch mit Zähnen und so nicht mehr anfassen wollen. Und vor allem dann, wenn die Tiere Krallen hatten und so, aber dazu komme ich auch gleich nochmal. Also während andere Kinder sich einen Hamster gewünscht haben, war es für mich die größte Überwindung, an der Nachbarskatze vorbeizumüssen, um einen Ball zu holen, mit dem ich gerade gespielt habe. Das hat sich dann so weit gesteigert, dass man mit mir halt wirklich nirgends mehr hingehen konnte. Und natürlich haben meine Eltern es trotzdem probiert, mit mir wandern zu gehen, oder eben rauszugehen, in die Natur zu gehen, aber selbst der kleinste Hund hat in mir Schreikrämpfe ausgelöst und mich wegrennen lassen. Es prangte zwar eine große Narbe an meinem Arm, die schlaue Köpfe schnell eins und eins zusammenzählen ließ, aber meinen Eltern war eines klar, die kann so ihren Lebensalltag auf gar keinen Fall bestreiten. Als ich dann in die Volksschule kam, verkündete meine Mutter, dass ich jetzt in Therapie komme. Und das hat sich für mich damals ebenso angehört wie Zahnarzt und fand ich dementsprechend irgendwie echt nicht so cool. Das Problem mit einer Angststörung ist, unbehandelt wird sie über die Zeit in den meisten Fällen schlimmer. Ich wollte nicht mal mit den süßesten Tieren etwas zu tun haben, hatte vor jedem Tier mit Krallen oder Zähnen Angst und jeder Chihuahua war für mich die Endstation. Ein kleines Kind, das täglich Angstzustände hat? Was macht das mit einem Menschen? Nach ein bisschen hin und her bin ich dann das erste Mal mit 7 zu einer Therapeutin gekommen. Und das war eine der wichtigsten und richtigsten Entscheidungen, die jemals für mich getroffen worden sind.
Das hat mir sicher den Weg geebnet, um später noch einmal diese Entscheidung für mich zu treffen in einem anderen Kontext. Und warum erzähle ich euch das jetzt alles? Nun ja, also das, was uns Platz zum Denken nimmt, ist die Angst davor, was passieren könnte, was nicht passieren könnte und wer sich uns in den Weg stellt. Bei der kleinen Mini-Mi-Version war das eben ein Hund und später dann die erste große Liebe und noch später dann die ersten wichtigen Entscheidungen über Profession und Job. Wir alle haben sozusagen einen Hund, der uns Angst macht, der uns Platz zu denken nimmt und laut kläffend alle Gedanken übertönt, die uns inspirieren würden, uns so zu verstehen, wie wir eigentlich sind. Neugierig und hungrig auf Lebenserfahrung. Dieser eine kleine, arme, verstörte Hund hat mir Angst gemacht vor allen anderen Hunden dieser Welt. Dabei gibt es so viele liebe Wesen, die unser Leben positiv bereichern können. Angst vor Versagen, Angst, uns nicht in wichtigen Momenten schützen und verteidigen zu können. Kurz gesagt, Angst vor Exposure jeder Art. Nach ein paar Jahren Therapie, ein weiteres riesiges Privileg, was ich auch als das zu schätzen weiß, und vielen guten Erfahrungen mit anderen Tieren, wurde die Angst immer kleiner und kleiner. Und dann vor ein paar Jahren habe ich mir sogar mit meinem Ex-Freund einen Hund geholt, also wir haben sie gerettet eigentlich. Und oh mein Gott, dieses kleine süße Welpenbaby, das Hilfe gebraucht hat, ich sag's euch, spätestens da war meine Angst wirklich wie weggepustet. Ich verspüre manchmal immer noch so ein kleines Unwohlsein, aber ich glaube, das ist ganz normal und man sollte sowieso immer einen gesunden Respekt vor Tieren haben. Angst kann auch gut sein und uns schützen und uns bewahren vor schlechten Erfahrungen. Doch oft engt sie uns ein und nimmt uns die Möglichkeit, uns frei zu entfalten. Die Angst davor, mit etwas anzufangen. Die Angst vor dem leeren Papier. Die Angst vor einem nicht begonnenen Projekt. Oder Angst, dass der Weg, auf dem man sich verwirklichen möchte, nicht der richtige ist. Und die damit verbundene Fear of Missing Out. Die hält viele von uns ab, das zu verwirklichen, wovon wir träumen, oder das überhaupt erst zu versuchen. Es ist natürlich auch alles eine Frage der finanziellen und mentalen Kapazitäten. Auf keinen Fall soll das hier so klingen arm wie, na gut, solange du es nur genug probierst und genug dafür arbeitest, dann wird das schon. Es ist ein viel komplexerer Prozess als ein reines, du musst es nur genug wollen. Aber um das hier und auch diese Folge abzuschließen, möchte ich euch noch mit einem Konzept bekannt machen. Erica Mollett ist Content Creatorin auf TikTok und sie hat ein Video gemacht, das ich euch hoffentlich auch in den Shownotes verlinken kann. Sie sagt, dass egal was es ist, was man Neues erlernen möchte oder Neues ausprobieren möchte, man muss zuerst den Cringe Mountain erklimmen. Für alle, die nicht jeden Tag 4 Stunden TikTok und Instagram konsumieren oder die Jugendwortliste des Jahres im Kopf haben, erkläre ich jetzt kurz, was Cringe heißt. Beschämend oder unangenehm. Erica sagt, dass man, egal was man Neues probiert, man muss erst den steinigen Weg nach oben gehen, auf dem man sich gefühlterweise oft blamiert, exposiert und sich zugesteht, Eigenschaften nicht zu beherrschen. Dass man erst diesen Weg des Unwissens abgehen muss, auf dem man Leute nach Hilfe fragen muss und erst am Ende auf das Tal der Coolness herunterblicken kann. Beispielsweise die Angst vor Hunden, Angst zu versagen oder nicht zu genügen. Ich bin ein Fan von solchen Verbildlichungen, vor allem dann, wenn es auf etwas eigentlich so Offensichtliches hinweist. Will man etwas Neues lernen oder den Job wechseln, eine neue Herzensprofession finden, ganz egal, dann muss man Fehler machen, Rückschläge annehmen. Die sind nämlich genauso dem Ganzen inhärent wie die Erfolge. Das ist etwas, das ich erst wirklich spät verstanden habe und immer noch nicht zur Gänze ausleben kann. Der Podcast hier ist das perfekte Beispiel. Ich habe so lange Angst davor gehabt, dass ich es nicht gut machen werde, dass andere das blöd finden, was ich mache, oder mich sogar dafür verurteilen, dass ich mich nicht getraut hätte. Hätte Anne sich nicht getraut, nach Österreich zu kommen, wer weiß, ob sie diese Schlüsselerfahrung gemacht hätte, in der ihr gesagt wurde, warum sie von verschiedenen Opernhäusern nicht oder nur vereinzelt gebucht wird und dadurch herausgefunden hat, welche Nische besser zu ihr passt. Oder wenn Babu Donna Savage damals nicht auf die Bühne geholt hätte, um damals unter ihrem alten Alias ihren ersten Track zu performen. Wir brauchen ein Umfeld, das uns unterstützt. Und dann auch noch ganz schön viel Mut, um das auch durchzuziehen, was uns inspiriert. In den nächsten Folgen werdet ihr Menschen aus anderen Professionen hören. Konstantin, dessen Liebe zur Erkundung von verlassenen Gebäuden zu einer Art Lifestyle-Gestaltung führte, und Iris, die Nail Art nicht nur professionell macht, sondern auf einer künstlerischen Ebene gestaltet, die in Wien unerreicht ist. Ich danke euch fürs Zuhören und den unglaublichen Support. Ich möchte mich hier jetzt kurz mal für meine Stimme entschuldigen, nämlich am Tag vor der Aufnahme war Release-Party von Donna Savage und das war ein bisschen eine längere Geschichte. Auf jeden Fall hört in ihre neue EP rein, hört euch auch nochmal die Folge an mit ihr, auch die mit Anne, und es sprechen mich so viele liebe Menschen auch auf die vergangenen Folgen an. Und als mich letztens jemand auf einer Party zitiert hat, sind mir echt ohne Scheiß die Tränen gekommen. Danke euch. Danke, dass ihr euch ausprobiert und andere inspiriert, das Gleiche zu tun. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und bis dahin alles Liebe. Liebe.